schauen wir ins Jahr 1928, genauer in den Oktober des Jahres 1928. Da sollte nämlich Wolfgang Schwarz eine Rede halten in einem Berliner Radiosender. Wolfgang Schwarz war Redakteur einer SPD-Zeitung des Vorwärts und er sollte eine Rede halten über Probleme der Friedenssicherung. Er sollte allerdings nicht dazu kommen, denn er wurde von einem Auto aus Berlin gebracht, ein Auto, was eine gefälschte Aufschrift hatte. Gästewagen der Funkstunden AG stand da. Und an seiner Stelle, anstelle also dieses Redakteurs der SPD-Zeitung, hielt ein kommunistischer Landtagsabgeordneter eine Rede. Eine Rede gegen die auch von der SPD getragene militärische Aufrüstung. Der Vorwärtsredakteur Schwarz sollte an dieser Stelle sprechen. Die KPD hat seine Rede jedoch abgesetzt. Mit diesen Worten begann diese Rede. Entführt wurde Wolfgang Schwarz, der Redakteur der SPD-Zeitung, von Mitgliedern des Freien Radiobund Deutschlands. Knapp 50 Jahre später, Ende der 1970er Jahre, entstanden in dutzenden westdeutschen Städten illegale Piratensender, die selten länger als 30 Minuten pro Aktion gesendet haben und aus Protest gegen Umweltzerstörung, Atomkraftwerke und Wohnraumnot via UKW agitiert haben. Sie wurden von der Polizei und von der Bundespost verfolgt, denn sie verstießen gegen das Fernmeldegesetz. Ein Gesetz, was hieß 5 Jahre Gefängnisstrafe im Höchstfall. Und tatsächlich gab es auch Gefängnisstrafen für Piratenradioaktivisten.
Nachdem es uns zu langweilig geworden ist, kleine Kinder zu fressen, Bomben zu legen, zu plündern und zu brandschatzen, Polizisten zu erschießen und ohne Licht Fahrrad zu fahren, haben wir beschlossen, mit Propaganda und Agitation das Volk aufzuwiegeln. Da es aufgrund von Verfälschungen für uns nicht möglich ist, über die herkömmlichen Medien das zu sagen, was wir denken, nehmen wir den schwierigen und gefahrvollen Weg des illegalen Sendens auf uns.
Ja, das ist eine Aufnahme von einem dieser Piratenradios. Noch weiter zurück geht die Aufnahme, die wir jetzt hören, oder zumindest einen Einblick soll sie geben in das Jahr 1906.
Dear Listeners, this is Professor Reginald Aubrey Fessenden speaking to you from Brant Rock, Massachusetts. You didn't expect to hear me under your headphones, but this is a very special occasion. This is the first broadcast of the radio.
1906, Reginald Fessenden führte die erste Radioübertragung durch in Massachusetts. Als er das tat, war die Entwicklung des Radios nicht abzusehen. Eine Entwicklung des Radios, dessen Ursprung ja im Militär- und Wirtschaftsfunk ansetzt. Im Ersten Weltkrieg dann wurde die Funktechnik weiterentwickelt. Die Regierung der USA beförderte zum Beispiel und bemächtigte sich der Patente privater Erfinder. Na klar, sie wollten die Radioübertragung nutzen, zum Beispiel als zuverlässiges Mittel für Kommunikation mit europäischen Truppen. Und man wollte auch damit den Gegner, die Deutschen, täuschen. Schließlich begann dort, also in Deutschland, auch 1923 die Geschichte des nicht nur für Armee und Börse bestimmten Rundfunks. In Berlin fanden die ersten regelmäßigen Rundfunkübertragungen statt. Ein Jahr später, 1924, wurden überall in Deutschland Radiofirmen gegründet. Diese Firmen waren Aktiengesellschaften, Aktieninhaber waren Banken, Industrie- und Handelsunternehmen. Die Deutsche Reichspost besaß einen Großteil der Anteile der Radiofirmen, sodass faktisch ein reiner Staatsfunk entstanden ist, ein Radio der rechtsgerichteten Beamtenschaft. Aufgrund der dadurch einsetzenden Pressekonzentration kann durchaus davon gesprochen werden, dass es sowohl staatliche Instanzen wie auch ökonomische Interessensgruppen gelang, mithilfe dieses staatlich kontrollierten Konsumguts ein gemeinsames Interesse an der Kontrolle und an der Steuerung von Massen durchzusetzen. Dieses allzu offensichtliche Interesse der Reichsbehörden und auch die damit verbundene Unterbindung jeglicher nichtstaatlicher Sendemöglichkeit zog ziemlich früh eine Kritik nach sich, eine Kritik an der Organisation des Rundfunks. Vor allem die Forderung nach einem Sender, in dem auch Arbeiter zu Wort kommen, wurde immer wieder erhoben, wurde immer wieder in politischen Auseinandersetzungen erhoben, in Auseinandersetzungen gegen den staatsnahen Rundfunkapparat. Die staatsmonopolistische Radioverwaltung in der Weimarer Republik schloss solche Forderungen allerdings aus. Was nicht heißen konnte, sie nicht zu stellen. Denn die Forderung nach einem eigenen Sender war gar nicht mal so sehr nur eine taktische Maximalforderung. Und sie war auch gar nicht so unrealistisch, wie das vielleicht heute klingt. Denn es gab Vorbilder. Gleichzeitig betrieb zum Beispiel in Österreich die Gewerkschaft einen Sender, die holländische Arbeiterradiovereinigung mietete, ganz einfach an einem Abend der Woche einen Landessender. Und so übte man sich dann auch hierzulande Man organisierte sich, man übte Kritik am Programm, man stellte Forderungen, wie zum Beispiel die nach dem Sender. Man experimentierte aber auch einfach mit den Möglichkeiten der Technik. Man baute Empfänger, man gab Baupläne weiter. Man gründete schließlich dann 1924 im April auch eine Vereinigung, den Arbeiter-Radio-Club Deutschland. Allein am Gründungstag erklärten 3000 Radioamateure ihren Beitritt. Man veranstaltete da einmal im Jahr eine Ausstellung. Man versuchte mit einer Zeitschrift auf sich aufmerksam zu machen. Eine Zeitschrift übrigens, in der auch Kurt Tucholsky geschrieben hat. Und schon 4 Jahre später, bis zum Sommer 1928, zählte diese Vereinigung, der Arbeiter-Radio-Club Deutschland, 8000 Mitglieder in über 200 Ortsgruppen. Diese Mitglieder waren vorwiegend in der SPD, in der KPD und an anderen Organisationen, sozialistischen linken Organisationen, organisiert. Zum Beispiel auch in der Gewerkschaft, im Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund. 1928 dann spaltete sich allerdings diese Organisation in eine sozialdemokratische und eine kommunistische Organisation. Es ging da vor allem um die Frage, ob man denn noch eigene Sender fordern sollte, ob das das Ziel sein sollte. Die SPD-nahen Mitglieder haben gesagt, nee, es gibt doch Ausschüsse, es gibt Gremien, es gibt Kulturbeiräte. Da können wir doch auch Einfluss nehmen auf die Gestaltung des bestehenden Programms. Die Gegenseite hat gesagt, nee, das ist ziemlicher Quatsch. Wir brauchen eine Station für uns, ein Radio für uns. Und man hat das Mitmachen der Sozialdemokraten an so einem regierungskontrollierten Rundfunk schlicht abgelehnt. Deswegen trat der KPD-Flügel aus und gründete den Freien Radiobund Deutschlands. Den hatte ich vorhin schon erwähnt und die waren durchaus tätig, praktisch tätig. Sie haben immer wieder unerlaubt Wahlaufrufe in Sendungen platziert. Sie haben immer wieder interveniert bei Übertragungen. Sie haben zum Beispiel einfach mal die Silvesteransprache Hindenburgs 1932 unterbrochen, durch, wie das dann hieß, Gedanken der KPD zum Jahreswechsel. Und da war dann eher Tenor, ne, Rüstungspolitik ist nicht so unsere Sache. Es gab einen Aufruf gegen die Rüstungspolitik der Regierung und man betrieb schlicht und ergreifend Piratenradios. Das waren so die Aktionen des Freien Radiobundes, die währten natürlich nicht allzu lange. Spätestens mit der Machtübernahme der NSDAP setzte ja die Gleichschaltung des Rundfunks ein. Ein Rundfunk, der weitestgehend von deutschnationale in nationalsozialistische Hände fiel. Es gab Notverordnungen, es gab die Errichtung des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda, es gab diverse Erlässe, zum Beispiel das Reichskulturkammergesetz, wo dann der sowieso nur sehr verhalten ausgeprägte Pluralismus endgültig abgeschafft wurde. Und abgeschafft wurde auch der Freie Radiobund Deutschlands. Bereits im Februar 1933 wurde der verboten und 4 Monate später wurde dann auch der Arbeiter-Radiobund verboten, also das, was die Sozialdemokraten weiterhin machten. Die ersten illegalen Radios, also Sender ohne Lizenzen nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa, operierten übrigens von Schiffen, die vor der englischen und niederländischen Küste waren. Es waren enorm populäre Piratensender mit Namen wie Radio Caroline oder Radio Veronica, die dann in diesen 60er Jahren sendeten und vor allem Popmusik zu spielen, also Musik, die von der BBC und anderen öffentlich-rechtlichen Anstalten einfach ignoriert wurde. Ja, Ende der 60er gab es dann in Jugoslawien auch die ersten Piratenradio-Aktionen und Mitte der 70er wurde dann in Italien etwas gemacht. Da wurden Sendelizenzen frei, was zu einer Flut von Regionalsendern, Stadtteilsendern führte und einem Einbruch in Hör- und Sehgewohnheiten. Inspiriert von diesen Entwicklungen gab es in Deutschland, in der BRD, immer wieder Forderungen nach eigenen Sendern, die wieder aufgegriffen wurden, zum Beispiel von Hans-Magnus Enzensberger, von Oskar Negt oder Alexander Kluge. Und in vielen westdeutschen Städten wurden diese theoretischen Vorarbeiten aufgegriffen und ganz einfach Sender initialisiert, die sich selbst Freie Radios nannten oder politische Piratensender. Dabei waren die Protagonisten dieser Radios häufig Teil der sogenannten neuen sozialen Bewegung, also der Friedensbewegung, der Frauenbewegung, der Ökologiebewegung oder auch der Alternativbewegung. Und das klang dann zum Beispiel so.
Ja, komm! Ich bin ein Polizeiknüppel!
Hier ist Radio Einspiegel. Auf 101 Megahertz.
Ja, und so wurde versucht, das Radio in Beschlag zu nehmen als ein Medium, mit dem man das staatliche Monopol durchbrechen könnte, um politischen Protest zu verbreiten, um diesen auch zu verstärken, um gesellschaftliche Missstände anzuprangern und möglicherweise auch zu beseitigen. Man wollte schlicht und ergreifend Gegenöffentlichkeit herstellen. Das unmittelbare Umfeld, die eigene Lebenserfahrung war dabei oft Anlass des Sendens, also zum Beispiel Protest gegen Atomkraftwerke, Hausbesetzungen, Erfahrungen mit der Polizei oder auch einfach Ziele von Bürgerinitiativen wurden thematisiert. Die Proteste der neuen sozialen Bewegung wurden dabei einfach dann häufig von diesen illegal sendenden Sendern, Piratensendern, mitgetragen. Vor allem an den Aktionen der Anti-AKW-Bewegung waren die Radios beteiligt, die einfach illegal sendeten.
Wir versuchen jetzt hier so lange zu senden und zu erzählen, was los ist, ne? Aber das scheint jetzt hier massiv loszugehen. Es sieht so aus, als ob sie uns mit den Knüppeln runterprügeln wollen. Geht die Abräumaktion weiter, die nähern sich immer mehr hier dieser Mitte, ne? Ich bin jetzt dabei, hier ein Loch zu graben, wo ich dann das Mikrofon verstecken werde, wenn wir nicht mehr weiter senden können.
Da wir uns jetzt die Möglichkeit gegeben haben, werden wir berichten, was uns betrifft. Realitäten und Utopien. Besetzte Häuser sind Versuche unserer Selbstbestimmung. Wir können nicht leben, wie wir wollen. Wir müssen kämpfen. Neofaschismus und Staatsautorität sind Versuche, unsere Utopien real zu zerstören. Wir lassen uns nicht zerschlagen, nicht erpressen und auch nicht konsumieren. Wir beginnen mit der realen Utopie.
Und die reale Utopie hieß zum Beispiel Radio Zebra, Radio Pflasterstein, Radio Wahnsinn. So nannten sich diese Sender. Mehrere Dutzend gab es davon. Die sendeten dann selten länger als 10 oder 15 Minuten, selten mit einer guten Empfangsqualität. Das merkt man jetzt auch hier bei dieser Aufnahme. Sehr, sehr selten auch in journalistisch gefälliger Form. Dafür allerdings immer unausgewogen und immer militant, immer gegen das Gesetz verstoßend.
Für alle, die sich jetzt erst bei Radio Wendland eingeschaltet haben, wir sind also hier auf dem Platz von der Kultstätte 1004 in der Freien Republik Wendland. Es sind wahrscheinlich schätzungsweise etwa 2000 Leute. Sie sind total eingekesselt, umstellt von mehreren Reihen Polizisten. Reiterstaffeln sind da, Panzerspähwagen, Wasserwerfer, Hubschrauber kommen manchmal in ganzen Schwärmen an, um uns zu erschrecken.
Die Initiativen, von der wir auch gerade was gehört haben, dem Fall Radio Wendland, hatten dummerweise zwei Probleme. Das eine, es gelang kaum, über eine Kommunikation unter Gleichgesinnten hinauszukommen. Selbstkritisch hat man da auch eine Bestandsaufnahme Ende der 70er Jahre geschrieben. Der Durchschnittsbürger, die Durchschnittsbürgerin, die reden nicht im freien Radio, die hören nichts im freien Radio und die wissen wahrscheinlich nicht mal, dass es sowas gibt. Diejenigen, für die das Programm gedacht ist, die hören es nicht. Die es hören, können wenig damit anfangen, ihnen wird nicht viel Neues erzählt. Sie freuen sich vielleicht, dass es das Radio gibt, aber auf Sendungen können sie einfach verzichten. Das jedenfalls eine Bestandsaufnahme, selbstkritisch von denjenigen, die damals Piratenradio gemacht haben. Das lag nicht nur am Programm selbst, sondern auch am zweiten und wesentlich größeren Problem. Denn viele Sendungen mussten, damit sie überhaupt fernab von Demonstrationen im Alltag wahrgenommen wurden, vorher angekündigt werden. Und das wiederum rief die Behörden auf den Plan, da das Errichten und das Betreiben von so einem Sender ja schlicht strafbar war. Es stellte einen Verstoß dagegen das Fernmeldeanlagengesetz, ein Gesetz, was das Monopol der Post garantierte und was die Vergabe von Senderlizenzen ganz klar regelte. Ein Gesetz übrigens, was seit 1937 existierte, damals installiert, in Zeiten des Nationalsozialismus, um, wie es damals hieß, zersetzenden Radio machen, das Handwerk zu legen und so weiter und so fort. Das Gesetz ist erst 1997 außer Kraft getreten und das Gesetz hieß zum Beispiel in § 15 Absatz 1, wer entgegen den Vorschriften dieses Gesetzes eine Fernmeldeanlage errichtet oder betreibt, der wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren bestraft oder mit einer Geldstrafe. Der Versuch ist strafbar. Nicht allein das Betreiben, auch das Errichten eines Rundfunksenders ist nach diesem Gesetz strafbar. Dass diesem Gesetz dann tatsächlich Repression und Verfolgungsdruck folgten, das zeigen Zeitungsartikel, die auf Fahndungserfolge der Spezialeinheiten der Polizei verweisen. So meldete zum Beispiel eine Zeitung in Aachen, die Aachener Volkszeitung 1981, ich zitiere, mitten in der Sendung wurde am Mittwochabend ein illegaler UKW-Sender in Aachen ausgehoben. In einem kleinen Transporter sei der Betreiber des Senders an seinen Geräten festgenommen worden. Ein paar Tage zuvor berichtete die Tageszeitung in Schwäbisch Gmünd, dass der dortige Sender Radioaktiv wegen massiver Fahndungsmaßnahmen nicht habe senden können. Überliefert sind tatsächlich Verurteilungen zu Geldstrafen und es gab auch eine 8-monatige Haftstrafe, davon 6 Monate Untersuchungshaft, gegen einen Aktivisten in München, Jan van der Loo, zur Abschreckung, hieß es damals in der Begründung, denn in der Bundesrepublik nehme die Zahl der Piratensender überhand. Folglich waren die Piratensender weniger mit der Verwirklichung der eigenen Ansprüche beschäftigt, sondern eher mit Sicherheitsvorkehrungen. Es gibt zum Beispiel die Gruppe Imperativo Categorico, die mahnten zur Vorsicht beim Einkauf und formulierten, wenn man bei einem Händler den kompletten Bauteilesatz für einen Sender kauft, dann ist das eher dumm, dann ist das ein überflüssiger Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit. Der Repressionsdruck und die eher überschaubaren Reaktionen des Publikums über die eigene Szene hinaus führten zur Diskussion, dass man vielleicht einfach was anderes fordern sollte, zum Beispiel ein Gesetz, welches der staatlichen Verfolgung ein Ende bereiten könnte. Radio Zebra in Bremen hat das abgelehnt, hat gesagt, Legalisierung, das macht nichts, das bringt nichts. Auf der anderen Seite gab es eine gegründete Assoziation freier Radios, die gefordert haben, wir brauchen andere Rahmenbedingungen. 1982 hieß es zum Beispiel, Zweck der Assoziation ist es, alles zu tun und zu unterstützen, was die Arbeit und die Aktionsmöglichkeit der freien Radios erleichtert und erweitert. Naja, und dazu zählte dann zum Beispiel auch ein medienpolitisches Engagement, um den erhofften legalen Rahmen erreichen zu können. Doch die Hoffnung auf eine schnelle Legalisierung, die zerschlug sich vorerst, bis auf eine Ausnahme.
Die Bulle habe jetzt im Gelände angegriffen. Mit genug Leuten, vielleicht vorher passive Widerstand, kommt hierher, schnell, verteidigt Radio Dreieckland.
Wenn genug Leute dort diesen Sender jetzt für sich in Anspruch nehmen, dann setze mir das Ding durch, das ist überhaupt nicht zu stoppen.
Aufnahmen aus Freiburg von Radio Dreieckland, ein Radio, was seinen Ursprung hatte bei den Protesten von Atomkraftgegnern, bei Protesten gegen den Bau eines Kraftwerks in Fessenheim, wo 1977 ein Bauplatz der französischen Elektrizitätswerke besetzt wurde. In Freiburg fanden dann jede Woche in den vor allem 80er Jahren öffentliche Redaktionssitzungen statt, obwohl das Ganze illegal war, bei denen die Hörenden über das Programm diskutieren sollten. Als die umweltpolitischen Radioaktivitäten der Anti-AKW-Bewegung stagnierten, gaben die Hausbesetzungen in Freiburg neue Impulse für das Radio. Ein Freundeskreis wurde gegründet, in dessen Vorstand bekannte Vertreter von Bürgerinitiativen und Parteien gewählt wurden. Auch dies war ein Schritt zum Verlassen der Konspirativität und zur Institutionalisierung. 1985 organisierte Radio Dreieckland dann den sogenannten Radio-Frühling. Man sendete eine Woche öffentlich in Freiburg, was natürlich nicht legal war, sodass nach 5 Tagen die Polizei das Gelände gestürmt hat und vergeblich den versteckten Sender gesucht hat. Die Woche endete dann mit einer großen Demonstration, bei der knapp 4000 Menschen teilgenommen haben.
Hier ist Radio Dreieckland auf 101,7 MHz. Wir senden auf jetzt.
So begann die Frequenzbesetzung von Radio Dreieckland. Seit 8 Jahren sendet das freie Radio aus dem benachbarten Frankreich. Jetzt will sich der alternative Sender sein Recht nehmen, auch aus der Bundesrepublik zu senden. Denn von der baden-württembergischen Landesregierung erhielten die Radiomacher keine Lizenz. Die Rechtslage ist eindeutig. Die Landesregierung will den Sendebetrieb nicht hinnehmen.
5 Tage lang konnte Radio Dreieckland unbehelligt senden. Heute griffen Polizei und Staatsanwaltschaft ein. Sie durchsuchten den illegalen Freiburger Sender. Dabei wurden Teile der Geräte beschlagnahmt. Der Sender informierte während der Polizeiaktion, die heute Nachmittag gegen 17 Uhr begann, aus einem zweiten, geheim gehaltenen Studio. Dabei wurden die Hörer aufgerufen, zu dem ehemaligen Fabrikgebäude zu kommen, in dem Radio Dreieckland untergebracht war.
Hier ist das zweite Studio von Radio Dreieckland. Wir senden weiter auf 101,7 MHz. Die Frequenz haben wir noch, obwohl wir nicht mehr wissen, was im Moment sich konkret abspielt im Hauptstudio, aus dem wir heute am 6. Tag aus Freiburg senden wollten.
Ja, hier Radio Dreieckland. Die Bulle habe jetzt das Gelände angegriffen. Mit den genug Leuten, wer leicht vorherrscht. Passiver Widerstand kommt hierher, schnell, verteidigt Radio Dreieckland. Der Sender kann jetzt nur auf Studio 2 weitersenden, ja?
Ja, Aufnahmen aus Freiburg aus den 80er Jahren. Es folgten dann nach diesen Polizeiaktionen Hausdurchsuchungen, Gerichtsverfahren, während die Mitgliederzahl des legalen Fördervereins immer weiter stieg. Fast auf 2000 Unterstützer stieg die an. Und tatsächlich, Radio Dreieckland wurde 1988 auch legalisiert. Ein Jahr vor dieser Legalisierung veröffentlichten Aktivisten des Radios eine Publikation, in der ganz klar gesagt wurde, hier geht es um Widerstand. Das ist eine widerständige Haltung gegen die herrschenden Verhältnisse. Die wollen wir herausstellen. Dort hieß es, wieder Zitat, Zielsetzung freien Rundfunks stehen zu den herrschenden Normen in dieser Gesellschaft in krassem Gegensatz. Freies Radio, das auf Befreiung erniedrigter und unterdrückter Eigenschaften ausgerichtet ist, das sich auf langfristige Prozesse der Bewusstseinsveränderung der Menschen einlässt und verständigungsorientiertes Handeln als Intervention in diese Gesellschaftsordnung zustande bringen will, wird für diesen Weg immer kämpfen müssen. Ja, so hieß es 1987 bei Vertretern von Radio Dreieckland. Gleichzeitig wollte man sich nicht länger mit der Illegalität begnügen und forderte weiterhin die Zulassung der Radios, des freien Radios, eine Forderung, die dann tatsächlich 1988 auf fruchtbarem Boden fiel. Das allerdings eher aufgrund der medienpolitischen Öffnung der Rundfunkfrequenzen. Es wurden immer mehr Mediengesetze novelliert und es wurden immer mehr Privatfunkfrequenzen ausgeschrieben. Auch für Radio Dreieckland sollte nun die Möglichkeit bestehen, eine eigene Frequenz zu beantragen und damit das erste legal sendende freie Radio zu werden in der Bundesrepublik. Es dauerte also ein Jahrzehnt politischer Auseinandersetzung, bis man tatsächlich legal senden konnte. Das dann am 23. November 1988 und in Freiburg ist man bis heute zu empfangen auf der Frequenz 102.3. Übrigens gab es auch in der DDR Aktivitäten vor 1989, die an die Versuche der Piratenradios in der BRD erinnern. So sind zum Beispiel in Leipzig, aber auch in Halle in den 60ern und 70ern illegale Tätigkeiten dokumentiert. Wir haben hier ein Beispiel. Ein Beispiel aus den 70er Jahren aus Halle.
Coming home, und das können wir auch sagen. Wir kommen zu euch nach Hause. Über unseren Sender und euer Radio. Über unseren Umsetzer auf der Frequenz 87,5 MHz. Das ist der Anfang des UKW-Bandes, Kanal 1. Und auf der Frequenz 100 MHz. Das ist das Ende des UKW-Bandes auf Kanal 43. Wir kommen zu euch nach Hause. Dreht ruhig euer Radio auf. Die Musik lohnt sich.
Und wir haben gerade unseren ersten Empfangsbericht bekommen, wie schon gesagt, starke Abstrahlung. Halle durfte versorgt sein.
Ja, wir begeben uns hier auf Spurensuche, wir begeben uns auf die spurenfreien Radios und haben gerade Aufnahmen aus den 70er Jahren gehört, aus Halle. Ja, das waren durchaus Töne, die sich eher exotisch ausnahmen im Kontext des Staatsfunks der DDR. Das Ganze war natürlich überhaupt nicht legal. Mit den Umwälzungen der Jahre 89, 90 entstanden dann in allen Bereichen der Medien nicht kommerzielle Initiativen. Inspiriert wurde das durchaus durch das, was in Freiburg passiert ist, aber auch in Nürnberg passiert ist. Es gab das vor allem erstmal in Erfurt und in Dresden, hat man das versucht, und inspiriert davon fanden sich dann auch in Halle Protagonisten eines möglichen freien, nicht kommerziellen Radios zusammen. Und die haben dann am 30. September 1993 einen Verein gegründet, den Korax e.V. Und da war ganz klar das Anliegen, wir wollen ein freies, ein nicht kommerzielles, ein lokales Sendefenster aufbauen. Vielleicht sogar einen ganzen Sender mit einem eigenen Programm. Und man hat das auch immer wieder in den 90er Jahren kundgetan. Wir hören eine Aufnahme aus den 90ern.
Die Medienlandschaft in Sachsen-Anhalt wird immer ärmer und eintöniger. Das Zeitungssterben geht weiter. Nach dem Express werden nun auch das Hallische Tageblatt, die Wernigeröder Zeitung und das Stadtmagazin Dust eingestellt. Die Radiostationen dudeln den ganzen Tag Spartenmusik und Werbung. Zwischendurch versuchen sie, ihren Hörern einfältige Sprüche beizubringen.
Hallo, MDR doof? Ich höre Radio Schlumpfdipumpf jeden Tag, den ganzen Tag.
Doch es gibt einen Lichtblick. Die Landesregierung hat am 1. September 1995 einen Gesetzentwurf im Sachsen-Anhaltinischen Landtag eingebracht, der die Förderung nicht kommerzieller Lokalradios vorsieht. Wenn alles gut geht, könnte damit auch unser Verein gefördert werden. Der Korax e.V., Initiative für freie Radios. Korax ist der lateinische Name des Raben, der mit krächzender Stimme die Wahrheit sagt. Und Korax ist ein gemeinnütziger Verein, der in der Halleschen Uhlandstraße 12 ein Tonstudio einrichtet und bereits Sendungen produziert. Eine davon hören Sie gerade. Rabenradio, das monatliche Magazin aus Halle.
Korax. Korax. Korax.
Korax macht Veranstaltungsfunk, produziert Jingles.
Korax.
News.
Korax.
News.
Korax.
News.
Und Korax bietet Ferienwerkstätten und Seminare an. In den Herbstferien ist bei uns jeden Tag was los. Und für die reifere Jugend findet vom 13. bis 15. Oktober ein Bürgerradioseminar statt.
Is this really necessary? I wanna go home!
Ja, notwendig war es in den 90er Jahren nicht legal zu senden. Für diejenigen, die sich auch in Halle überlegt haben, freies Radio, das wäre doch was. Was man da gehört hat hier bei dieser Aufnahme aus den 90ern, ist eine Unzufriedenheit mit dem damals vorhandenen Mediensystem, was eben dazu führt, um eine Idee zu haben, selbst Radiosendungen zu produzieren. Das war allerdings 1993 nicht zu machen. Nicht in Sachsen-Anhalt, nicht mit den geltenden Gesetzen. Eine solche Praxis war einfach nicht vorgesehen. Das Einzige, was helfen konnte, so die Erkenntnis, war eine Veränderung der Gesetze. 3 Jahre sollte es dauern, bis es 1996 dann in Sachsen-Anhalt zur Neufassung des Rundfunkgesetzes kam und tatsächlich zur erneuten Vergabe von lokalen Hörfunkfrequenzen. Bis dahin hat man als Verein ein provisorisches Studio eingerichtet, erst in einem selbstverwalteten Kulturzentrum, dann im Paulusviertel. Man produzierte Kassetten, wie zum Beispiel das, was wir gerade eben gehört haben, Kassetten, die bei anderen freien Radios gesendet wurden oder in Kneipen abgespielt wurden oder man hat Seminare veranstaltet, auch das haben wir eben schon gehört. In eine solche Kassette hören wir auch mal ganz kurz rein.
Hallo den Hörern in Halle, hallo den Hörern in Leipzig. Ich heiße Sie herzlich willkommen zur Märzausgabe des Stadtmagazins von Radio Korax. Unsere Beiträge, die wir für Sie vorbereitet haben, sind erstens ein Vortrag des Professor Dr. Heinrich Fink am 5. des vergangenen Monats im Volkspark Halle. Als zweites haben wir ein Interview über ein nicht uninteressantes technisches Vorhaben, dem digitalen Radio. Und als letztes haben wir einen Beitrag zur Tremor Comic-Ausstellung im Thalia Theater Halle.
Ja, auch das eine Aufnahme des nicht legalen Radio Korax. Heute senden übrigens freie Radios auffallend oft dort legal, wo die Partei der Grünen, wenn auch nur kurzfristig, an der Regierung beteiligt war. Das war in Niedersachsen so, das war in Hessen so, wo Gesetzesinitiativen immer in Zusammenarbeit mit den Medienpolitikern der Grünen erarbeitet wurden. Die Grünen ja auch eine Partei, die mit den damals neuen sozialen Bewegungen eng verknüpft war. Das gilt auch für Sachsen-Anhalt. Während es dort nämlich in Sachsen-Anhalt eine von der PDS geduldete Minderheitenkoalition aus SPD und Grünen gab, erfolgte eine Erneuerung des Mediengesetzes. Und diese Erneuerung, diese Novellierung, hat ausdrücklich die Einführung und Förderung nicht kommerzieller Medien vorgesehen. Wobei die Passagen, die dann für den nicht kommerziellen Lokalrundfunk den beschrieben haben, die wurden einfach aus dem hessischen Landesmediengesetz übernommen. Die neue Gesetzeslage in den 90ern erhöhte dann die Chance tatsächlich auf ein nicht kommerzielles Lokalradio, auf das, was Sie jetzt zum Beispiel hören, getragen von dem Verein Korax e.V. Allein, es hat sich nicht wirklich was verändert mit dem neuen Gesetz, denn alle Energien flossen einfach zu dem, was man offenen Kanal im Fernsehen nannte. Die wurden auch neu eingerichtet und man diskutierte relativ lange, wie denn so ein Radio ausgestattet sein muss. Aber man diskutierte eben erst um diese Diskussionen zu beenden und tatsächlich Praxis werden zu lassen, hat man die Forderung des Vereins immer wieder versucht, ein bisschen mehr Nachdruck zu geben. Man beließ es nicht nur bei kleinen Artikeln in Szenezeitschriften, die keiner liest, sondern man hat einen Studierendenstreik begleitet, 1997 war das, man hat ein Festival alternativer Medien begleitet, man hat aber auch Gegenaktionen zu Neonazi-Aufmärschen begleitet, das Ganze ohne Senderlizenz. 1998 dann sendete Radio Korax zum ersten Mal legal auf der heutigen Frequenz und das klang so.
Radio Korax hier, 95,9 MHz. Von Paulus nicht nach Saulus, sondern ins Glaucherviertel sind es nur ein paar Schritt weit. Im Glauchersviertel können Sie jetzt noch sehen, bis zum Sonntag, den 24. Mai, eine Ausstellung über das Radio. Wir haben im Studio zu Gast Ben. Vielleicht kannst du etwas sagen. Ben ist unser fliegender Reporter, ehrenamtlich wie alle hier.
Ja, ich dachte, der Beitrag kommt erstmal, aber den können wir ja nachher einspielen. Er ist inzwischen gefunden worden. Und ich muss sagen, ich war von dieser Ausstellung, die ich jedem empfehlen würde, der an Technik interessiert ist, würde ich weiterempfehlen, auf jeden Fall. Also, das fängt an mit sehr alten Radiogeräten, so um 1925. Das ist eine Ingenieursarbeit gewesen. Herr Kraft ist der Sammler und er hat seine zweite Ausstellung dort vollbracht. Es sind wohl an die 250 Radiogeräte und periphere Geräte ebenfalls. Das macht Eindruck. Die meisten sind funktionstüchtig. Es gibt viele Detektoren, das sind also Geräte, die ohne Strom arbeiten oder richtiger gesagt mit dem Strom des Senders. So, aber ich möchte erstmal hier schließen. Der Beitrag, den ich da aufgenommen habe im Stadtmuseum, in der Lerchenfeldstraße, der soll erstmal abgefahren werden.
Der wird jetzt nicht abgefahren, aber das war ein Beispiel für das, wie es klang 1998 im Mai, als zum ersten Mal auf der Frequenz von Radio Korax tatsächlich mit Sendelizenz gesendet wurde. Allerdings nur 48 Stunden. Das Ganze nannte sich Veranstaltungsradio im Zuge des Paulusfestes, also einem Bürgerfest im Paulusviertel. Das Spektrum der Sendungen, die damals gesendet wurden für zwei Tage, war ziemlich breit. Es gab Kinder, die sich als Radiomacher übten. Es gab Diskussionen über Rechtsradikalismus und solche über Stadtentwicklungen. Es gab Literatur und unbekannte Bands, die vorgestellt wurden. Und jeden Abend gab es dann auch Live-Performance. Und natürlich legten auch in der Nacht diverse DJs auf.
Bonsoir la ville, hello folks, buonasera. Wir sind ein kleines Radio, wir senden aus dem Paulusviertel, wir senden in allen Sprachen, wir senden für die ganze Stadt. Leider werden wir noch von wenigen gehört, das liegt an schlechter Medienverbreitung, das liegt an schlechter Werbung. Leider ist hier alles auf kleiner Sprachflamme natürlich nur, das kann alles nur klein laufen. Wenn Sie Radio Korax empfangen auf 95,9, sagen Sie es Ihren Bekannten, rufen Sie weiter Ihre Freunde an. Wir senden noch bis Sonntag 18 Uhr. Sie können uns anrufen unter 20 21 743. Das kommende Programm für diesen Abend lautet, ab 20 Uhr wird der Science Fiction Club aus Halle Texte vorstellen und im Anschluss daran die Klangbühne Guricht, das Franz Kafka Programm.
Radio Korax 1998, jedenfalls in der 48 Stunden Festival Frequenz. Das Ganze war ein Schlüsselmoment, denn sowohl der Verein als auch die Medienanstalt betrachteten diesen Ereignisfunk, wie das offiziell heißt, als ziemlich erfolgreichen Probelauf für den Dauerbetrieb in Halle. Im November des gleichen Jahres, also im November 1998, gab dann der Landesrundfunkausschuss für Sachsen-Anhalt bekannt, dass es drei Frequenzen gibt, die er ausschreiben möchte für nicht kommerziellen lokalen Hörfunk. Doch obwohl Korax der einzige Bewerber war, wurde keine Lizenz vergeben. Ausschlaggebend war eine Skepsis gegenüber dem Radioprojekt. Das war die Angst, hier würde sich ein unkontrollierbares, linksautoritäres Radio befinden, eine linksautoritäre Struktur, die jedenfalls keinen breiten und offenen Kontakt zur lokalen Kultur unterhält. Auch der Referent für Bürgermedien, sowas gibt es in Sachsen-Anhalt, erklärte, dass das Radio anfangs misstrauisch beobachtet wurde, weswegen lokale Vereine und Institutionen ihre Unterstützung beglaubigen mussten und damit eben auch die gesellschaftliche Verankerung von Korax beglaubigt werden musste. Man musste damit der Furcht begegnen, dass die Medienanstalt einen Sender da walten lässt, der eine Tendenz hat zur Indoktrination einer Frequenz, was ja beim Wissen um die Herkunft und Ursprünge des freien Radios nicht ganz abwegig war und auch noch ist.
Fick dich, Fixer, lass mich bloß in Ruhe!
Radio Korax, Veranstaltungsradio zum Paulusfest. Wie Sie merken, hier gibt es keine Tabus auf dem Sender. Freies Radio ist für alle da, für alle Themen und für alle Probleme. Morgen um 12 Uhr, Samstag, den 23. werden Sie hören können, die Radiozeitung vom Blinden- und Sehschwachenverband Einblicke in eine unbekannte Welt, wie nehmen sehbehinderte Menschen unserer Stadt, unser Viertel wahr. Diese Sendung wurde von Ihnen selber produziert. Wir sind sehr gespannt.
Gespannt waren wir 1998, wie gesagt, das Aufnahmen vom Paulusfest. 48 Stunden konnte Korax da senden und 2 Jahre später, im Sommer 2000, gab es dann die endgültige Lizenzierung. Alle Voraussetzungen für die Aufnahme eines Sendebetriebs waren geschaffen. Es gab eine Genehmigung und die hieß, seit dem 1. Juli 2000 könnt ihr rund um die Uhr senden. Das also seit nun über 15 Jahren. Vorerst wurde nur von 18 bis 20 Uhr aktuell produziertes Programm gesendet. Die restliche Zeit gab es Wiederholung oder Musik. Und immer mehr wurde dann die Anzahl der gestalteten Sendungen erweitert, wurde immer mehr. 2003 zum Beispiel, mal als Beispiel, wurden 55 Stunden pro Woche neu produziert. 2014 waren das dann doppelt so viel, also 110 Stunden neu produziert. Auch das gestaltete Programm wird nicht mehr von 16 Sendungen bestückt, sondern von knapp 150. 16 Sendungen, so war es im Juli 2000. 150 haben wir heute. Die Zahl der Mitglieder hat sich auch erhöht seit Programmstart, beinahe um das Vierfache. Ein Zuwachs ist auch bei den Sendungsübernahmen anderer freier Radios zur Verzeichnung. Auch mehr fremdsprachige Sendungen sind im Programm. 10% machen diese fremdsprachigen Sendungen bei Korax aus. Everyone's against me. They may be this way. Everyone's against me. They'll be sorry one day. Lost me in Rouen. Leave me alone. Lost me in Rouen.
Hardcore?
Hardcore? Are you sure? Music Power Records are the biz when it comes to hardcore, techno, garage grooves, white labels, EPs, LPs, CDs, BDs, record boxes, record bags, slip mats, mixers, cups, t-shirts, sweatshirts, packs of free tapes, headphones, microphones, get off the phones and anything else you can think of, mate.
Where are you, mate?
37 Grand Parade, Green Lanes, North 4, phone 081 800 6113.
But have you got that record that goes to...
Innocence back-to-back mixtapes are now available. In a Chrome Dark Side C90 package, you can choose from our vast selection of professional mix masters at a reasonable price. A must for any sound system. Call the Sound Lab on 0836 609944. All tapes are recorded with the very latest high-tech digital sounds. 0836 609944 for your Innocence back-to-back mixtape. And if you have a car, why not show it off in style this summer with one of our Innocence 94.3 Raver's Choice car stickers. They're available right now at only £1. Call 0836 609944.
For advertising inquiries, call our sales team now on 0836 609944. That's 0836 609944.
Scheiße, wir. Aber was für Scheiße. Hallo.
Hey, also man sieht hier.
Let's go back.
Sure.